haben, dass sie nicht so dazugehören und dass immer die Professorenkinder, die besonders gut sprechen können, dann irgendwie an die Mikrofone kommen. Und genau, und das war Wanda auch sehr wichtig, darüber einen Song zu schreiben, oder uns allen als Kollektiv war das total wichtig. Und deshalb hat er wie auch so ein bisschen ein anderes Genre. Also, weil wir hatten zuerst den Text, und als ich den Text gelesen habe, war ich so voll bewegt und habe mir dann irgendwie so ein bisschen wie so einen traurigen Singer-Songwriter-Song auch vorgestellt. Und Wanda wollte aber so, sie meinte so einen Song zum Umgumpe und Bier verschütte. So. Und ja, das ist es geworden. Und sie ist ja Schauspielerin und genau, sie heißt eigentlich Wieslojilova und hat ihren Namen noch vereinfacht auf Vilova, um ja, damit man das einfacher googeln kann sozusagen in der Schweiz, als Künstlerinnennamen. Und eben ihr Vater war Tscheche und die Mutter aus dem Appenzell und so aufgewachsen in Kreis 4 und hat wie auch nochmal so eine andere Biografie als viele andere Menschen, die dann da auch an der Kunsthochschule sich so rumtreiben. Und auch eine andere Biografie können wir, glaube ich, offenlegen als Rosanna und ich, die wir eben genau die eher aus bürgerlicherem Hintergrund sind. Und ja, das war uns auch wichtig. Und darum geht es aber auch, um diese Trauer, da auch was hinter sich zu lassen, indem man in diese neue Klasse sozusagen aufsteigt.
Und ich denke mir jetzt gerade noch, was wahrscheinlich uns bewusst ist, aber dem Rest gar nicht so ist, dass wir haben auch extrem andere Alter, keine Ahnung. Wir haben sie nicht gleich alt in diesem Kollektiv. Oft sind so Kunstkollektive, alle haben zusammen studiert und dann haben sie ein Kollektiv. Und bei uns sind so, ich weiß nicht, 20, vielleicht 25 Jahre, ich weiß
genau,
nicht.
Genau, also es ist so, ich habe mir das mal überlegt. Also Wanda ist 10 Jahre älter als Mod und Mod ist 10 Jahre älter als Rosanna. Und ich bin so zwischen Rosanna und Mod. Genau. Also 20, ja.
Und da finde ich, also ich fand es dann so auch in der Arbeit eben mega spannend auch. Ich hatte dann auch manchmal das Gefühl, es ist so ein Generationending, dass ich habe auch den Text gelesen, ich habe so mega beautiful Songs gemacht und Wanda war immer so, nein, es muss so, es war, glaube ich, für sie auch wichtig, ich hoffe, Wanda, falls du zuhörst, dass das stimmt, was ich sage, dass es wie so auch einen Stil übernimmt, der für sie auch für eine gewisse Zeit liegt. Wanda ist voll so die 80er-Häuser-Bewegung-Person. Und
wobei sie da noch sehr jung war, ne?
Aber so vom Vibe, ich
ja,
weiß
ja,
nicht.
Vom Vibe.
Das ist das, was ich so auf- und ja, und das fand ich irgendwie cool, dass das auch ein bisschen geclasht hat, dass ich so mit meinen Popsongs gekommen bin. Und oder es ist auch ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich fand das eine spannende Kombi, dass dann Wanda auch so war, nee, es braucht auch diesen Anteil und das hat auch mit Popkultur und Klasse und das hat alles einen Zusammenhang. So.
Es muss mehr Dreck.
Ja. Habt ihr oft so in der Entstehung von diesen Songs auch so diesen, vielleicht ja auch so das Dazwischen oder die Verschiedenheiten gehabt oder Gespräche über so, vielleicht auch wie eben so dieser jetzt mehr punkigere oder rockigere Style, was hat das vielleicht auch mit politischen Themen oder eben Klasse und so zu tun? Oder ja, wie ist das? Habt ihr oft so diese, was ihr gerade beschrieben habt, gehabt in eurem Prozess?
Ja, also ich glaube, Rosanna und mich interessiert schon beide auch so ein Spiel mit Genre. Und jeder Song hat eigentlich einen eigenen Charakter, kann man schon sagen. Also dieses Schneck-Lied, was wir jetzt gehört haben, hat so ein bisschen so einen Kinderlied-Charakter. Und dann Wanders Song ist so der Punk-Song. Und ja, das, was wir als nächstes hören, geht dann eher in so eine 1920er-Richtung, so was eben eine Referenz für uns beide ist, die uns auch total wichtig ist, ist so Brecht, Weil, Eisler, so. Also, dass wir irgendwie so verschiedene Sounds auch ausprobieren, mit verschiedenen Inhalten zu füllen und da auch so einen Spaß daran haben, so Stile ja damit zu spielen, genau.
Ja, dann gehen wir gerade mal weiter zu diesen Teilen, die du gesagt hast, von den mit so ein bisschen 20er Jahren Stil. Das sind die oder drei Teile, die nacheinander kommen. Das Moritat der Flora Tristan. Und bevor wir es hören, liest du noch etwas vor oder erzählst uns etwas über Flora Tristan.
Genau, weil Flora Tristan sagt vermutlich den meisten nichts. Und das ist auch so gedacht, sozusagen, weil Flora Tristan hat es eben in die bürgerlichen Wohnzimmer nicht geschafft. Aber da wollte sie auch gar nicht hin, weil sie wollte die ArbeiterInnen erreichen. Also Flora Tristan war, sie ist geboren 1804 und gestorben 1841, glaube ich. Und sie ist eine ganz prägende Figur für die Gewerkschaftsbewegung in Frankreich. Und im Stück haben wir vor allem, also sie hat, ihr Hauptwerk heißt ArbeiterInnenunion. Also wir haben das bewusst gegendert, weil Flora Tristan tatsächlich gegendert hat, schon im 19. Jahrhundert. Also sie benutzt immer die weibliche und männliche Form und es geht ganz viel um Arbeiterinnen, ganz explizit. Das fanden wir sehr erstaunlich. Der deutsche Übersetzer hat es dann natürlich trotzdem Arbeiterunion genannt, das Buch, was 1839 geschrieben und 1985 übersetzt wurde. Also hat eine Weile gedauert. Genau, und wir haben im Stück eigentlich vor allem ihre politischen Thesen und Forderungen präsentiert. Aber Flora Tristan hat eben auch eine sehr, sehr spannende Lebensgeschichte. Und ja, man klar, also wir haben so verschiedene Themen auch angerissen in unserem Stück über Arbeitskampf und Feminismus, dass wir dann wie nur bestimmte Zeit hatten. Und dann haben wir uns aber entschieden, die ganze Lebensgeschichte, die abenteuerliche von Flora in einen Song zu packen, damit die irgendwie doch noch vorkommt. Aber wir merken jetzt beim Album oder beim Kassettli, dass eigentlich diese politischen Thesen von Flora natürlich jetzt in dem Song nicht vorkommen, weil im Stück musste das nicht sein, weil wir die gesagt haben oder vorgelesen haben. Aber deshalb würde ich gerne ein bisschen eine längere Einleitung machen und ein bisschen Original Flora euch vorlesen, wenn das okay ist. Und zwar möchte ich mal einfach zusammenfassend anfangen mit ihren Thesen, die sie in der ArbeiterInnenunion so zusammenfasst und ihre Ziele. Sie möchte die ArbeiterInnenklasse mittels einer festgefügten, soliden und unauflöslichen Union organisieren. Dann die Legitimität des Rechts auf Arbeit für jeden und jede anerkennen lassen. Die Legitimität des Rechtes auf moralische, geistige und berufliche Ausbildung für jeden und jede anerkennen lassen. In jedem Departement Paläste der ArbeiterInnenunion zu errichten, wo die Kinder der ArbeiterInnenklasse geistig und beruflich ausgebildet und wo die in Ausübung der Arbeit versehrten ArbeiterInnen sowie die Kranken und Alten aufgenommen werden. Dann die dringende Notwendigkeit anzuerkennen, den Frauen des Volkes eine moralische, geistige und berufliche Erziehung zu geben, damit sie nicht Dienerinnen, sondern Freundinnen, Gefährtinnen und Partnerinnen werden. Und nicht zuletzt die prinzipielle Rechtsgleichheit von Mann und Frau als einzigem Mittel, die Einheit des Menschengeschlechts zu schaffen und anzuerkennen. Also das Interessante an Flora Tristan ist eben, dass sie Arbeitskampf und Feminismus schon im 19. Jahrhundert wirklich zusammengebracht hat in ihren Forderungen. Und das hat uns sehr inspiriert. Und sie schreibt eben auch wirklich sehr eindringlich. Schreibt sie: Brüder und Schwestern, ein betrüblicher Gedanke schlägt allen aufs Herz, die für das Volk schreiben, dass nämlich das arme Volk noch immer in unserem Jahr 1840 so verlassen, von klein auf so mit Arbeit überhäuft ist, dass 3/4 nicht lesen können und das restliche Viertel zum Lesen keine Zeit hat. So bedeutet, ein Buch für das Volk zu schreiben, einen Tropfen Wasser ins Meer zu gießen. Oft hat man von der Tribüne der Parlamente, den Kanzeln der christlichen Kirchen, auf den Bühnen der Theater und vor allem in den Gerichten von den Arbeiterinnen und Arbeitern gesprochen, doch noch hat es niemand gewagt, zu den Arbeiterinnen und Arbeitern zu sprechen. Dieses Mittel muss man versuchen. Daher eröffne ich voll Vertrauen diesen neuen Weg. Ja, ich werde sie in ihren Werkstätten, ihren Dachkammern, sogar in ihren Kneipen, wenn es sein muss, aufsuchen und sie dort sich ihres eigenen Loses erbarmen lassen und sie gegen ihren Willen zwingen, diesem schrecklichen Elend, das sie erniedrigt und tötet, zu entkommen. Also man sieht da einen gewissen missionarischen Eifer auch von Flora Tristan, und genau das hat sie auch wirklich gemacht. Also sie hat dieses Werk verfasst und hat versucht, das überall zu verteilen und ist wirklich durch Frankreich gereist, obwohl sie schon ziemlich krank war, und hat Reden gehalten und war dann natürlich auch mit dem Sexismus der Arbeiterinnenklasse konfrontiert, weil natürlich war sie nicht in jeder Kneipe willkommen, wo sie dann versucht hat, die Arbeiter zu befreien und da Reden zu halten. Aber sie hat wirklich gekämpft, und das fanden wir ziemlich beeindruckend. Und dann vielleicht noch als Letztes, es ist relativ am Ende ihres Werks, schreibt sie dann: Ich trage hier die Idee vor, ohne ihre Umsetzung erhoffen zu können. Dennoch darf man an nichts verzweifeln. Das, was die Menschen gestern noch abgewiesen haben und heute nicht verstehen, werden sie vielleicht morgen annehmen und werden sich daran machen, eine ganz einfache Sache zu verwirklichen, die jahrhundertelang als utopisch und unmöglich galt.
Dankeschön für das Vorlesen von diesen Textpassagen. Dann hören wir jetzt nach Flora Tristans politischem Werk, also oder Teilen davon, jetzt noch in das Moritat der Flora Tristan, das, ihr gesagt habt, fasst so ein bisschen mehr ihr Leben auch zusammen, oder? Genau.
Also es gibt drei Teile. Einfach weil das Leben lang und irgendwie facettenreich war, brachten wir eigentlich drei Songs. Aber wir würden jetzt mal den ersten hören.
Yes.
Wir hören die Moritat der Flora Tristan, erster Teil. Geboren 1803 in Paris, gestorben 1844, eben da. Thank you.
im Geheimen. So war sie nicht legal vor dem Gesetz. Doch Liebe war bereits dabei zu keimen. Drum gaben sie nicht viel auf das Geschwätz. Bereits mit 4 verlor ich meinen Vater. Er ließ mich arm als Bastardin zurück. So war ich stets missachtet in der Charta. Dies schärfte für das Unrecht meinen Blick. Mein frühes Interesse galt dem allen. Ich suchte nach einem Kreativberuf. Wir mussten ja die Rechnungen bezahlen. Zur Kupferstecherei führt mich der Ruf. Einfach und zwar mit Gewalt. Doch durfte ich nicht verlieren die Dienststelle, denn meine Mutter brauchte das Gehalt. Die Wurzeln in Peru machten's nicht leichter. Als Fremde und als Frau war ich verschrien. Drum wurde Herr Chazal auch immer dreister. Der Chef, das habe ich ihm und Mutter nie verziehen. Stürzen. Das ahnte ich zwar, doch wusste ich's nicht genau. Bald nach unserer Hochzeit war ich schwanger. So schnell kamen die Kinder, 1, 2, 3. Als junge Mutter fühlte ich mich am Pranger und wollte sein für meine Tochter frei. Das Geld war knapp, denn er verfiel dem Spiel. Ich beschloss, des Nachts zu fliehen vor den Plagen, denn diese Qualen wurden mir zu viel. Ich lass mich nicht entmutigen von Unrecht. Ich war schon ganz früh intersektional. Und kritisiere scharf das Kapital. Ich lass mich nicht entmutigen von Unrecht.
Ja, das war nun der erste Teil vom Moritat der Flora Tristan. Was möchtet ihr dazu sagen oder erzählen?
Genau, also diese 3 Teile, das war auch wieder das, einfach so ein bisschen, um auch so ein bisschen den Prozess zu verstehen, weil das war natürlich im Stück, wir sind so rumgewandert und das, ich hatte dieses kleine Keyboard, das die hier sind, dabei. Die Musik war alles mit Batterie, weil wir ja rumgewandert sind. Und wir haben dann an verschiedenen Orten diesen Song gespielt und das war irgendwie cool, weil das war so am Bahngleis, man musste so gegen den Zug singen und also einfach sich gegen den Ort irgendwie behaupten. Und jetzt für das Album war es so, ja, man braucht dann aber irgendwie auch noch ein bisschen mehr Futter so. Man kann nicht immer auf diesem kleinen Keyboard 3 Songs spielen, die zusammen 10 Minuten sind. Und deshalb sind dann auch verschiedene Versionen entstanden mit verschiedener Instrumentierung. Und das war irgendwie mega cool, da nochmal so reinzugehen und zu schauen, okay, da gehen wir eher so im Brecht-Style. Beim nächsten orientieren wir uns an was anderem, auch so ein bisschen einfach so damit zu spielen, was man so mitten im Song eigentlich alles machen kann. Voll.
Ich habe noch eine Frage zu Brecht, weil ihr jetzt schon ein paar Mal gesagt habt, dass das so auch so eine Inspirationsquelle war. Ja, vielleicht so warum oder was. Wie kam es dazu? Oder, ja.
Ich habe ja schon erwähnt, unsere erste Zusammenarbeit war, dass wir gemeinsam die Maßnahme von Bertolt Brecht geprobt haben. Und wir haben das geprobt, weil Brecht selbst Angst hatte, dass die Maßnahme zu radikal wäre und man damit den stalinistischen Terror rechtfertigen könnte. Und deswegen ist es im Prinzip verboten, das aufzuführen. Und wir haben das dann geprobt. Das war meine Bachelor-Abschlussarbeit damals an der ZHDK. Und Rosanna hat die Musik gemacht und Christopher Kriese und ich haben das gemeinsam angeleitet. Und alle Menschen, die da hingekommen sind, haben mitgemacht, weil die Idee von Brecht hinter den Lehrstücken, also ich weiß nicht, Leute, die irgendwie Brecht hören, denken häufig so, oh Gott, das ist dieser Didaktiker, der einem irgendwie so erklärt, wie man sich verhalten soll oder der irgendwie so auf der Bühne mit dem Zeigefinger auf die Leute eindrischt sozusagen. Aber im Prinzip war die Idee hinter den Lehrstücken, dass man durch Spielen lernt und eben nicht dadurch, dass man das passiv konsumiert als Zuschauerin. Und das ist eine Idee, die uns, glaube ich, als TheatermacherIn irgendwie sehr geprägt hat. Und er hat eben gesagt, also es gibt in der Maßnahme, geht es um den sogenannten jungen Genossen, der versucht, die Welt zu verbessern, so ganz grob gesagt. Und ihm wird dann aber immer von der Partei gesagt, dass er die Revolution vor der Zeit startet, dass sein Verhalten nur symptomhaft ist und überhaupt nicht das große Ganze verbessert und dass er eben nur ein kleines Rädchen ist und so weiter. Und er sagt dann immer, aber ist es denn nicht besser, wenn und so, und versucht dann immer zum Beispiel sich dafür bessere Bezahlung einzusetzen und so. Aber die Argumentation der anderen ist dann immer, dass der große Umsturz eben passieren muss und das, was er macht, nur Reform bedeutet und Reform ist nicht genug. Und dieses Stück endet tatsächlich damit, dass der junge Genosse dann in die Kiesgrube geworfen und von den anderen getötet wird. Und Brecht fand eben, man versteht das nicht, wenn man das einfach nur von außen anschaut, das ganze Stück, sondern jede Person muss einmal die Perspektive des jungen Genossen eingenommen haben, die Perspektive der vier Agitatoren eingenommen haben und die Perspektive des Kontrollchors und so weiter. Und dann haben wir wirklich so durchgewechselt die Rollen und das war so die Maßnahme. Und Rosanna hat die Songs mit eingeübt, mit dem Publikum. Oder Publikum eben nicht, weil es gab ja keins. Und das war irgendwie für uns, glaube ich, eine ziemlich prägende Theatererfahrung.
Ja, ich glaube, es gibt halt dort so eine, auch damals die Leute, die damals gekommen sind und auch jetzt, was den Tyrann auch sonst beschäftigt, ist eigentlich auch so, ich glaube, auch dieses bisschen dieses Kulturbruchthema, oder? So. Und eben Brecht ist jetzt halt einfach so ein großer Name und deshalb nennen wir ihn oft so, weil es auch irgendwie zugänglich ist, weil dann die Leute auch wissen, was man meint. Aber ich glaube, was schon einfach darin ist, ist, dass es irgendwie Kunst ist, aber sehr politisch und dass es nicht das eine oder das andere ist, sondern wie so beides gleichzeitig und wie so ohne das andere wie nicht existieren kann. Und ich glaube, das treibt uns irgendwie so beide oder uns alle an. Genau, und irgendwie dadurch, dass ich glaube, wir mögen auch einfach auch so old stuff zum Teil. Ich glaube, das muss man schon auch einfach so ganz pragmatisch sagen. dass wir das einfach schon auch cool, ich finde das schon auch so cool, so Klavier zu spielen, so wie so halt so, ja, es macht schon auch Spaß.
Ja, und es macht auch Spaß, das so auch so zu singen. Und man muss natürlich, wenn man jetzt über Brecht spricht, auch dazu sagen, Brecht war im Prinzip ein Schreibkollektiv, in dem auch sehr viele Frauen drin waren. Also ich möchte jetzt einmal erwähnen, Elisabeth Hauptmann, Ruth Berlau, Margarete Steffin. Und gerade diese ganze Lehrstück-Teil seines Schaffens ist ohne Elisabeth Hauptmann überhaupt nicht denkbar, weil sie so eine ähnliche Art von Stück aus, so, ich glaube, aus Japan gefunden hat. Genau.
Cool, spannend. Habe ich nicht gewusst. ja, mir macht das auch mega Spaß zum Hören. Darum würde ich vorschlagen, hören wir den zweiten Teil vom Moritat der Flora Tristan. Ja? Soll ich probieren? Okay.
Wir hören die Moritat der Flora Tristan, zweiter Teil. Ich versteckte mich und tarnte mich als Witwe. Doch war Chazal mir immer auf der Spur, der Ehemann. Er griff mich an und brach mir meine Rippe. Der Patriarch vertritt Gewaltkultur. Ich reiste nach Peru zu der Familie und war entsetzt zu sehen, sie sind reich. Viele Sklaven pflegten ihre Immobilie. Ich sprach mit denen und sie wurden bleich. Sie versprachen mir einen Teil von meinem Erbe, mit der Bedingung, dass ich gehe wieder fort. Dann würden sie mir helfen, bis ich sterbe. Ich stieg aufs Schiff als einzige Frau an Bord. Zurück in Frankreich griff ich zu dem Schreibstift und prangerte laut an die Sklaverei. Es erreichte die Familie eine Abschrift. Ich verlor das Erbe, doch war wieder frei. Ich lass mich nicht entmutigen von Unrecht. Ich war schon ganz früh intersektional. Schlecht und kritisiere scharf das Kapital. Ich lass mich nicht entmutigen von Unrecht. Wir hören die Moritat der Flora Tristan, dritter Teil. Industrialisierung reist nach England, um's mir anzuschauen. Ich lernte über die Diskriminierung von Arbeitern, besonders auch den Frauen. Ich schrieb darüber eine Analyse, entwarf die Pläne für eine Union, die sollte führen aus der Paralyse. Ich sprach direkt und ohne Abstraktion. Eröffnet wurden viele Diskussionen, so ward ich auch gefunden von Chazal, dem Ehemann. Auf offener Straße kam er, sie zu holen. Mit Waffe plante er den Überfall. Er schoss auf mich und streckte mich da nieder. Auch meine Tochter hat er mir entführt. Er zog sie an sich und zerriss sie nieder. Nie habe ich eine solche Wut verspürt. Nun endlich glaubte mir die Obrigkeit, dass dieser Mensch kann sein, kein Ehemann. Und dass die Trennung ist Notwendigkeit. Und wir wurden geschützt vor dem Tyrann. Plötzlich konnte ich die Existenz gestalten. ich durfte mich als freier